Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 398. Wir nähern uns unaufhaltsam der Folge 400 und wir wissen noch nicht so ganz genau, wie lang sie wird und was wir da drin alles vorbereiten wollen. Aber ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Folge.
Ja, da schließe ich mich an. Die Begrüßung war ganz gut. Die Nummer ist 398, das ist wirklich schon ziemlich kritisch, wenn man an die 400 denkt. Und alle, die den Ohrhörer im Ohr haben, die vom Lautsprecher sitzen, seien gegrüßt.
Ja, auch ich möchte alle noch herzlich begrüßen und hoffe, dass wir wieder einen Themenmix zusammen haben, den möglichst viele interessieren. Alle kann man ja nicht immer befriedigen, aber wir bemühen uns.
Am Anfang würde ich ganz gern ein etwas ernstes Thema ansprechen, und zwar John Christopher Howland. Auch oder mehr bekannt als Chris Howland ist vergangene Woche von uns gegangen. Und ich war doch etwas erschrocken, als ich das gehört habe, weil mich so viele gute und positive Erinnerungen mit ihm verbinden. Ich bin oft bei ihm gewesen. Er hat früher in Köln am Rheinufer gewohnt. Ist dann nach Pulheim gezogen, so wie ich auch. Und da haben wir uns dann oft zusammengesetzt. Und das, was man eigentlich gar nicht so direkt von ihm und hinter ihm vermutet hat, er war ein echter Computerfreak. Und er hat am Anfang einen TRS-80 gehabt. Und nachdem ich dann in Köln Apples verkauft habe, kam er dann zu mir und hat sich einen Apple gekauft und hat mir seinen TRS-80 hingestellt. Ich sollte ihn verkaufen. Ich habe auch noch die Fotos, wie das Teil im Schaufenster bei mir stand und wir draußen gestanden haben. Wir haben so oft zusammengesessen, miteinander geredet. Es war erstaunlich, wie anders doch sein privates Bild war, wie hochintelligent er war, obwohl er nach außen immer so getan hat, als sei er nur ein Scherzbold. Damit hat er sich mehr als Understatement verkauft. Er war auch im WDR Computerclub zu Gast. Ich hatte ihn eingeladen. Wir haben über Eingaben, über Tastaturen, über Computer gesprochen. Er hat etwas mitgebracht, ein kleines Gerät. Ich habe noch eins. Er hat mir damals eins geschenkt. Mit 5 Tasten, was man aufs Knie legen konnte, auf den Oberschenkel. Und in der Kombination, in der man die Tasten gedrückt hat, 2, 3, 4 oder auch nur eine, konnte man sämtliche Zeichen einer Tastatur damit erreichen und eingeben. Das Gerät hatte gespeichert in einem kleinen Display, auch angezeigt. Man konnte Zeilen da ansehen, was man eingegeben hatte. Es war ein Akku eingebaut und wenn man dann zu Hause war, hat man das per serieller Schnittstelle, USB gab es damals überhaupt noch nicht, in den eigenen Computer übertragen und konnte da die Texte weiterverarbeiten und redigieren. Ja, Chris ist dann von Pulheim nach Rösrath gezogen. Er hat nie von seinem eigentlichen Job, er hat sich ja immer als Plattenreiter oder Plattenjockey selbst bezeichnet. Er hat das eingedeutscht, obwohl er Engländer war, in London geboren ist. Und das hat er also bis zuletzt gemacht. Er hat es vielleicht von seinem Vater mitbekommen, der ja Radiomoderator war bei BBC in London. Jo, und bis zuletzt beim WDR, WDR 4, hat er noch seine Sendung gemacht, seine Späße gemacht und er hat nach wie vor einen großen Kreis von Zuhörern gehabt, die ihn geliebt haben. Ob seiner Art und Weise, alles nicht so ernst zu nehmen und die Leute aufzuheitern. Das war eigentlich sein Ziel und das hat er erreicht. Chris, solltest du mich hören, dann sitzt du ja heute an einem großen Computer und ich würde sagen, halt mir doch bitte schön einen Platz frei, zumindest wenn da kein Windows drauf läuft. Mach's gut, bis irgendwann.
Meinst du, das wäre da oben getrennt nach Betriebssystem?
Ich habe keine Ahnung, aber da wird wohl Quantencomputer oder die Nachfolger davon laufen, wenn überhaupt, was da am Betriebssystem drauf ist oder ob das nur ein KI-System ist, was gar kein Betriebssystem mehr braucht. Das werden wir irgendwann erfahren, Herr Back.
Ja. An diese Tastatur, das war, na, wann war das? Das war 87 oder sowas. Ja, 86, 87, 88.
Ja, so in der Größenordnung bis gewesen sein, ja.
Kann ich mich auch entsinnen. Ich habe da probiert, was einzugeben und habe festgestellt, dass meine Finger irgendwie irgendwie, entweder ist das ein Geburtsfehler oder irgendwie meine Synchronität, die fehlte irgendwie. Ich habe da nichts mit hingekriegt. Ich wollte diese Tastatur niemals haben und ich habe das auch nicht geglaubt, dass man damit schneller schreiben kann.
Ja, er konnte aber sehr schnell schreiben, schneller als ich auf einer richtigen Tastatur.
Aha. Ja, Chris Howland hat uns sehr begleitet. Chris Howland ist ja nun auch bei der älteren Generation zumindest oftmals noch das richtige, diese Kamera, wie hieß sie noch, seine Fernsehsendung?
Vorsicht Kamera,
ja. Dass ja, die wahren guten Sachen drin waren, die heute gar nicht mehr so richtig hinkriegen.
Ja, also gut, aber das Absurde an der Situation, die wurde doch damals von dem damaligen Vizekanzler, wer war das noch, auf dessen Betreiben wurde diese Sendung abgesetzt, weil man damit irgendwie die Leute in der Öffentlichkeit lächerlich machte oder verunglimpft oder so etwas. Mende war das, glaube ich.
Ja, Erich Mende.
Das waren also ganz, ganz andere Zeiten, wenn ich mich daran erinnere und wenn Chris davon erzählt hat. Ich mag nicht wiederholen, was er damals über den geschätzten Herrn Mende gesagt hat.
Ja.
Aber engstirnig ist deutlich untertrieben aus meiner Sicht.
Ja, ich kann mich immer noch entsinnen an diese Sache mit der Isetta, da ich damals selbst Isetta-Fahrer war, also diese Advents, gerade aktuell jetzt, dieses Adventsauto macht hoch die Tür, die Tür macht weit. Und dieser kam vorgefahren an einer Tankstelle und hat versucht doch zu tanken und der Tankwart hat ihm den Rüssel reingetan und nun lief da rein. 5 Liter, 10 Liter, 15 Liter, 20 Liter, 40 Liter, 60 Liter. Da fing der Tankwart schon an, um die Isetta herumzulaufen und unten drunter zu gucken, wo ist denn da nun rausquillt. Am Schluss hatte er, glaube ich, 250 Liter getankt. Der Originaltank, der war, glaube ich, so um die 11 bis 13 Liter, glaube ich, 11 und dann 13 Liter mit Reserve, sowas in der Richtung. Und das war sowas zum Kaputtlachen. Also ich habe da vorgelegen.
Das war eine andere Zeit. Genauso wie der eine mit seinem Fahrzeug an die Tankstelle kam, getankt hat. Ja. Anschließend wollte er starten und der sprang nicht mehr an. Man hatte aus einem Auto, ich glaube es war ein VW Käfer, den Motor ausgebaut, der da hinten sitzt. Ja. Hat ihn da an die Tankstelle im Berg herunterrollen lassen. So, ja. Und nachdem das Ding mir nicht mehr lief, hat er dann den Tankwart um Hilfe gebeten. So, und der hat gesagt, das gibt's doch gar nicht, der muss da Motor starten. Sein. Haben sie hinten geguckt, haben vorn geguckt.
Ja.
Die Art, wie das dargestellt war, mit der Ernsthaftigkeit, mit der man diesen Blödsinn rübergemacht hat, das war schon zum Lachen. Oder ich kann mich erinnern, wie jemand im Ruderboot auf dem See war, rausgerudert ist und dann nicht mehr wegkam, weil man unter dem Boot, unter der Wasseroberfläche das Boot festgebunden hatte und zurückgezogen hat. Und er hat verzweifelt gerudert und wusste nicht mehr, was er machen sollte.
Da
ist jemand aus dem Auto ausgestiegen und hat so getan, als hätte er etwas verloren. Und dann hat er gesucht, hat sich auf den Boden gelegt und hat gerufen, Fridolin, Fridolin, oder einen anderen, aber sowas ähnliches. Und viele Leute sind dann stehen geblieben, das war damals so, und haben dann mitgeholfen, mitzusuchen, haben auch gerufen, bis er dann gesagt hat, da muss ich mir irgendwo einen anderen Floh besorgen.
Ja. Der Chris Howland, an den habe ich auch öfter gedacht und ich habe manchmal auch dran gedacht, vielleicht wird es uns ja auch so ergehen, wie es ihm ergangen ist, denn er war ja mal beim WDR mal sehr unbeliebt, als man ihn da auch ziemlich rausgeschmissen hatte und dann so nach und nach hat man gemerkt, was man eigentlich mit ihm hatte und hat ihn dann wieder bei WDR 4 wieder reingeholt, damit, weil er das da auch wieder gut gemacht hat. Ich war ja beim WDR, habe ich den WDR verlassen, habe auch so ein ungeliebtes Kind, weil ich oft Streit hatte im WDR, weil die nicht so parierten, wie ich es da mir ausgestellt hatte und wie das neue Thema eigentlich verlangt hat. Vielleicht werden wir auch nochmal im hohen Alter, werden wir nochmal vom WDR geliebt und der WDR mal wieder auf uns zu.
Ich weiß nicht, das muss nicht unbedingt sein, aber... Ja, damit ist eine Ära abgeschlossen und es ist schade und ich bin schon ein bisschen traurig da.
Naja, also ich meine, wenn man die Lebensjahre zusammenzählt, ist man mit 85 doch eigentlich noch kurz davor, dass man keine allzu großen Probleme hat im Leben. Und denn oftmals kommen die Probleme, wenn man ein bisschen älter ist. Und er hat es gut geschafft, sich vorher abzusetzen.
Ja. Ja, abzusetzen. Ich wollte mich im Prinzip auch absetzen. Naja, nicht so wirklich, sondern bei uns ging durch die Presse, dass hier bei uns im Ort eine Straße aufgerissen wird und dass dort neue Wasserleitungen gelegt werden. Und parallel dazu kam von 1&1 eine schöne E-Mail, dann am Tag später nochmal per Post, für den Fall, dass die 1&1-Kunden keine E-Mail-Adresse haben oder was. Da stand drin, dass also hier bei uns das Internet ausgebaut wird und verbessert wird und dass in vielen Fällen hinterher die Bandbreite höher sein wird und bla bla. Da habe ich gesagt, naja, was heißt denn das in vielen Fällen? Also, Telefonhörer geschnappt, angerufen. Ein sehr freundlicher Mann hat mir dann gesagt, ja, so genau könnte man das nicht sagen. Das müsste erst gebaut werden und dann hinterher könnte man das sagen. Habe ich so bei mir gedacht, aha, ihr plant also nicht, ihr schmeißt da Kabel in die Erde und messt hinterher, welche Bandbreite möglich ist. Naja, war mir irgendwo etwas suspekt, aber dann habe ich gedacht, rufst du doch mal die Telekom an, denn da sind ja auch immer Schlaumeier. Habe ich mit einer sehr netten Dame gesprochen und habe gesagt, hier, hör mal, so und so, das und das, ich bin Kunde bei 1&1. Jetzt habe ich da angerufen, aber die haben keine Ahnung, haben gesagt, nee, wissen wir nicht. Wie sieht's denn bei euch aus? Könnte ich denn bei euch nach Abschluss der Baumaßnahmen am 9.12. einen höheren Bandbreite haben, wenn ich da umsteigen wollte, würde? Ja, hat sie auch geguckt, gemacht und so und kam dann zum Schluss, hat mir gesagt, ja, das würde jetzt zu lange dauern, tut mir leid, dass ich Ihnen nicht sofort helfen kann, aber ich will da nochmal nachfragen, wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben, dann melde ich mich und schreibe Ihnen das gern. Habe ich gesagt, gut, kannst du haben, E-Mail-Adresse gegeben. Es kam keine E-Mail, das war, glaube ich, freitags oder samstags. Montags hatte ich aber dann von der Telekom einen hochoffiziellen Brief, dass man sich für den Auftrag bedanken würde. Und dann hat man so eine Zeile, Wegfall, zu was dazukommt, was es kostet und so weiter. Aber da stand überhaupt nichts drunter. Nur, dass man sich für den Auftrag bedanken würde und dass man ihn sorgfältig ausführen wollte. Habe ich gedacht, diese Komiker, was soll denn der Scheiß? Also, angerufen, stand eine Telefonnummer drauf. Da war wieder eine Dame da, da habe ich gesagt, ich suche jemanden, den ich beschimpfen kann. Sagst du ja, um Gottes Willen, jetzt trifft mich das. Dann habe ich ihr die Sache erklärt, hat ihr nachgesehen, hat ihr gesagt, ja, man hat für sie bei 1&1 ihren Anschluss gekündigt. Ich sage, sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank oder was? Ich wollte nur wissen, welche Bandbreite ich haben könnte, wenn ich wollte. Und ich weiß bis heute noch nicht, welche Bandbreite. Habe das nochmal erklärt. Hat sie gesagt, ja, also das darf man eigentlich gar nicht und wir dürfen gar nicht kündigen. Erstmal müssen Sie kündigen, aber hier ist jetzt eine Kündigung eingestellt. Und dann hat sie versucht, das zu stornieren und hat gesagt, sie wüsste gar nicht, wieso und warum, aber sie kann das gar nicht stornieren. Und hat mir dann versprochen, sie wollte das nun klären. Das war am Samstag. So, und wollte mich zurückrufen und ich würde dann auch noch ein Schreiben bekommen. Ich habe also bis heute weder einen Rückruf noch ein Schreiben bekommen. Und ihr Komiker, wenn ihr mir jetzt zuhört, das ist eine derart unseriöse Scheißgeschichte, die ihr da angezettelt habt. Nur weil jemand wissen will, wie schnell könnte man denn einen Anschluss haben, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, dass ihr dann, was ihr gar nicht dürft, für mich bei meinem jetzigen Provider kündigt. Kinder, das ist derart für den Arsch. Ich kann niemanden empfehlen, bei der Telekom überhaupt noch anzurufen, noch nicht mal um zu fragen, wie spät es ist. Also man sollte die Pfoten davon lassen, solange der Laden so unseriös läuft. Das ist im Moment mein Eindruck.
Ja, vielleicht können. Ich habe doch gerade da eine Stimme gehört aus der Telekom heraus, dass man nun das alles so ernst nimmt, dass wer eine Flatrate bei Telekom kauft, eine Flatrate drin haben wird. Und dass das alles ein rückwärtsgewandtes sein soll, man wollte ja da so ein bisschen, die Netzneutralität durchdringen und dass alles wieder zurückgeholt wurde. Stimmt das denn? Bei dir nicht, ne? Oder?
Ja, ich weiß überhaupt nicht. Nun gut, das hat ja hier mit der Flatrate nichts zu tun. Ich wollte ja nur wissen, welche Bandbreite könntet ihr mir denn anbieten? So, und daraufhin haben sie dann bei meinem Provider gekündigt. Ich bin ja mal gespannt. Ich werde den derart in den Arsch treten, wenn da irgendwas schief geht. Das glaubst du nicht. Aber naja, okay.
LTE bei euch auf dem Land ist nichts, oder?
Bitteschön, was soll ich mit LTE? Theoretisch ja. Empfang hätte ich, gemessen habe ich es. Ich habe keine eigene IP-Adresse mehr. Wie komme ich denn von außen dann an meinen Rechner ran? An meine Infrastruktur. Da müsste ich dann wieder einen Dienstleister einschalten. Genau.
Ja.
Und die stellen mir dann über LTE das zur Verfügung. Das kostet nochmal Geld. Ist doch alles Quark.
Wer hat das denn eigentlich entwickelt?
LTE? Das kommt drauf an, wie man das sieht. Der Standard ist ja soweit in Ordnung, nur dass ich keine eigene IP mehr habe. Das ist also für mich absolut untauglich.
Ja, ja. Du findest keine Geräte mehr und so weiter. Das ist alles schön.
Jetzt kann ich über einen DynDNS oder ähnlichen Dienst von meinem Router aus mitteilen lassen, diesen Dienst, pass auf, der ist im Moment unter der IP zu erreichen. Und dann gehe ich da zu DynDNS und die knoten dann das Ding um, dass ich direkt auf meinen Router komme und direkt auf mein Netzwerk und direkt auf meine Rechner und direkt meine Heizung steuern kann und was weiß ich. Alles das, was ich seit Jahren mache, meine Alarmanlage und sonstige Sachen. Ja, und das würde ja alles wegfallen. Ist das Fortschritt? Nee. Also LTE ist für mich kein Fortschritt.
Es hat auch lange gedauert, bis der Fortschritt mit dem DynDNS kam, dass du den DynDNS auch in deiner Fritzbox realisieren kannst. Du nimmst eine Fritzbox als die Box, die du anrufst und holst dir doch die neue IP-Adresse raus, die dein Provider dir gegeben hat. Hat länger gedauert, bis das funktioniert, aber jetzt scheint es doch wirklich gut zu sein.
Also bei mir funktioniert es seit über 10 Jahren.
Über die Fritzbox?
Ja.
Ja. Also du hast keinen Dienst mehr draußen, keinen DynDNS.
Doch, Dienst. Das schon. Das habe ich nach wie vor. Ja.
Ja.
Aber
gut, den brauchst du ja nicht mehr.
Ich habe so bei der Telekom den Eindruck, die hören gar nicht richtig zu. Vielleicht liegt es daran, dass die einfach nicht hören können.
Und nein, das liegt daran, dass die auf Provisionsbasis arbeiten. Und wenn jemand einen Vertrag abschließt, dann kriegt er eben Kohle dafür. Das ist unseriös.
Ich wollte aber jetzt ganz krüppelig zu einem anderen Thema überleiten.
Ach so.
raffiniert.
Denn ich sag's einfach nochmal, vielleicht können die nicht hören, vielleicht haben die Hörprobleme. Und gerade mit dem Problem.
Also Hörgerät.
Mit dem Problem befassen sich gerade Wissenschaftler fast überall auf der Welt. Das ist zunächst mal in Southampton am Institute of Sound and Vibration Research. Da versucht man, das Hören, das automatisierte Hören mit Hörgeräten zu verbessern. Denn normales Hörgerät ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Verstärker, der alle Umgebungsgeräusche erstmal verstärkt. Dann kann man noch einen Klangregler dahinter setzen. Dann gibt es den nächsten Schritt, man nimmt Richtmikrofone. Dann kann zumindest dann der Träger den Kopf so richten, dass eben die Schallquelle, die er gerne hören möchte, besser anvisiert wird. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man Rückwärtsmikrofone mit einbaut. Damit wird dann etwas der Umgebungsschall runtergerechnet. Aber das ist nicht alles. Die Forscher sind daran und wollen erstmal verstehen, zusammen mit den Forschern der Universität Cambridge, wie funktioniert das Hören? Wie ist der Mensch, das Gehirn, in der Lage, die Sprache oder das, was man hören will, also Musik oder Sprache, aus dem Alltagsschallmüll herauszulösen. Denn das ist ja schon erstaunlich, dass man auch eine Stimme, die nur knapp über dem Niveau des Umgebungsgeräusches liegt, trotzdem noch erkennen und verstehen kann. Und da sucht man nach neuen Algorithmen, um relevante Klänge von dem, sie nennen es Rauschen, also von dem Hintergrundgeräusch trennen kann. Sie hoffen, dass sie innerhalb von 5 Jahren in der Lage sind, diese neuen Algorithmen, an denen sie gerade arbeiten, umzusetzen und dass es dann Hörgeräte gibt, die Sprache aus den Umweltgeräuschen oder Musik eben aus den Umweltgeräuschen herausfiltern können. noch weitergehen, die Forscher an der Uni München. Es gibt diese sogenannten Cochlea-Implantate, die werden direkt im Ohr eingesetzt. Das ist also ein zweigeteiltes, das ist für Menschen, die überhaupt das Innenohr hört nichts mehr. Dann geht man her, baut an die Hörnerven Sensoren oder Aktoren an, die den Hörnerv direkt reizen. Und außen hat man im Prinzip auch eine Steuerung, die Anregungen geben. Und so entsteht ein Höreindruck. Ich meine, das ist gerade bei Kindern, die taub geboren werden, sehr, sehr wichtig. Denn wenn jemand nicht hören kann, ist er kaum in der Lage, sprechen zu lernen.
Also die Cochlea-Implantate hatten nach meinem letzten Stand des Wissens mittlerweile 1024 Kanäle, ja, wo sie die Frequenzen aufnehmen. Ist das noch so oder sind die mittlerweile noch höher?
Nein, das ist, die liegen in der Größenordnung und die Forscher meinen auch, das wäre genug. Es geht aber um zwei andere Sachen, die die untersuchen. Und zwar sagen die, die Sprache könnte besser verständlich sein, wenn der Hörer, also wenn die beiden Implantate in der Lage wären, räumliches Hören zu ermöglichen. Das wäre rechnerisch kein Problem. Wir haben ja nicht viel, sind ja diese 30 Zentimeter, diese 15 Zentimeter Kopf, sehen nur ein paar Millionstel Sekunden.
Bei mir ist der Weg weiter.
Du bist ja auch ein Dickkopf. aber aus diesen kleinen Differenzen, in denen der Schall auf das Trommelfell auftrifft, sind wir ja in der Lage zu ermitteln, woher der Schall kommt. Das können Mikroprozessoren auch, das ausrechnen. Allerdings der Übergang über der Implantate auf die Impulse dauert einfach 100-mal so lange wie das Ausrechnen. Also geht es hier um bei den Forschern darum, ein besseres Zusammenspiel zwischen der Elektronik und den Nerven zu kriegen. Dann wäre zumindest schon mal Hören möglich. Das andere geht dann auch in die ähnliche Richtung, wie die englischen Forscher arbeiten. Wie funktioniert Hören im Gehirn? Wenn man weiß, dass ungefähr, man nimmt so an, 1 Million Neuronen im Hirn damit beschäftigt sind, den Schall, der reinkommt, zu analysieren und da das Wichtigste raus zu ermitteln. Und man versucht jetzt durch Messungen dieser neuronalen Zellen Computermodelle zu entwickeln, die diesen Hörvorgang emulieren und dass man daran mit diesem Computermodell hergehen kann und diese Implantate und die Geräte zu optimieren, sodass der Betroffene, der so ein Gerät trägt, besser hören kann, eventuell sogar auch vernünftig Musik hören kann, trotz ich habe heute mit meinen Implantaten, dass er besser hören kann und dass er so noch besser am Leben teilnehmen kann.
Naja. Aber da gehört ja nun dazu, dass das Gehirn mitlernen muss. Das muss ja genau alles mitlernen. Und wenn du da, sagen wir mal, als 40-Jähriger so ein Cochlea-Implantat bekommst, wirst du niemals so gut hören können, wie das zum Beispiel, wenn man das bei Babys feststellt und die sofort nach ein paar Tagen bereits, das ist das Stimme ja, dass man das mitunter über Halbjahre oder Jahre sogar gar nicht feststellt, dass das Baby nicht hört. Und wenn man dann anfängt, dann hat man viel, viel verloren in puncto Gehirn, weil das Gehirn das nachher nicht mehr so richtig zusammenstricken kann. Was ist vom Anfang an, muss das gereizt werden, dann bildet es die Synapsen aus und kann dann auch dieses räumliche Hören entdecken. Ich glaube, ein Älterer, der wird da Schwierigkeiten haben, weil das Gehirn gar nicht mehr mitmacht.
Ja, da sind die synaptische Plastizität, die lässt nach mit dem Alter. Diese neuen Verschaltungen sind nicht mehr so vielfältig und so einfach, wie das im Kindesalter ist. Aber das
ja, wobei,
ist so.
Wenn schon Hörerfahrungen da sind, hat das Gehirn ja schon mal gelernt, wie so etwas klingen müsste und ist auch nur noch zu adaptieren. Bei einem Kind, das taub geboren ist, das hat ja noch gar keine Hörempfindung. Das muss ja dann direkt von vornherein sich mit dieser künstlichen Welt zurechtfinden.
Ja, und deshalb muss man das möglichst schnell herausfinden. Und es ist nicht immer gegeben, dass die Eltern darauf tippen, das Kind hört ja gar nichts. Also es guckt die Leute an und so weiter. Und wenn natürlich dann irgendwo Krach ist und das Kind reagiert gar nicht, und man das feststellt, dann muss man eigentlich sofort loslaufen. Man muss sagen, hallo, könnte das sein hier? Und da ist vieles falsch gemacht worden in der Vergangenheit. Und es kann jetzt tatsächlich, also wir haben so einen Fall in der Bekanntschaft, wo das Kind sehr früh in die Klinik kam, das ist in Amerika, und die hört heute eigentlich mit ihren sechs Jahren ist sie jetzt, gehört heute, also da merkst du gar nichts, sie hört wunderbar und sie spricht auch wunderbar. Das ist toll, wenn das früh gefunden wird. Und deshalb sollte man auch den Eltern das in den Hinterkopf legen, das möglichst zu überprüfen, wenn sie es können, wenn das Kind geboren ist.
Ja.
Hey, wir machen ja auch Medizinberatung,
genau, ganz genau. Gerade hier. Aber wir machen ja auch eine andere Beratung. Was heißt denn LG? Steht auf meinem Fernsehgerät drauf. Heißt das vielleicht Lauschgerät? Mir sind ja letzten Informationen entgegengeflogen, dass LG in den Fernsehgeräten eine Software drin hat. Wenn diese Teile am Internet angeschlossen sind in irgendeiner Art und Weise, dass sie dann Daten senden können nach Südkorea. Zum Beispiel, welches Programm guckt ihr, wie lange guckt ihr, wie schaltet ihr um? Und so weiter. Und böse Zungen sagen sogar, es gibt sogar die Möglichkeit zu hören, was da drin passiert. Ob das jetzt nun Spezialversionen für die NSA ist, weiß ich nicht. Aber aufgetreten und verkauft worden sind diese Geräte in England und auch in Deutschland. Also auch deutsche LG-Fernsehgeräte haben, wenn sie die Möglichkeit haben, direkt mit dem Internet zu kommunizieren, aller Wahrscheinlichkeit nach diese Abhörfunktion eingebaut. LG hat jetzt natürlich laut gesagt, ja, wir wissen das, aber das ist niemals benutzt worden, das ist niemals zu Ende entwickelt worden, wir wollten da irgendwas mit Sehverhalten und bla bla, und sie wollten jetzt diese Fernsehgeräte mit einem Update beglücken, dass die also nicht mehr dem irgendjemanden schicken, was passiert. Denn es muss ja nun wirklich nicht jemand wissen, wenn ich einen USB-Stab mit einigen Filmen in mein Fernsehgerät reinstecke und diese Software liest dann die Inhalte meines USB-Sticks aus und schickt die Titel und so weiter nach Südkorea. Das muss wirklich nicht sein. Naja, wer sich da etwas ausgedacht hat, danke an den jungen Mann, der das rausgeknobelt hat, der das rausgefunden hat. Man sieht, wir brauchen Leute, die Ahnung haben, die das Wissen haben und die auch hinter die Dinge schauen, um solche Schweinereien aufzudecken.
Und ich bin der Dumme, ich habe ein LG-Gerät, ich habe direkten Zugang zum Internet.
Ja, jetzt wissen die, was du für Filme guckst.
Ja. Ich habe letztens in Südkorea angerufen, da haben die gesagt, ach, das ist der mit den Filmen, das ist doch der die ganzen Dinger sich aufgezeichnet
hat. Ja, es gibt aber auch lustige Sachen auf der Welt, wie Amazon zum Beispiel, die ihre Drohnen entwickeln wollen, damit die Pakete im Umkreis von ein paar Kilometern direkt zum Kunden nach Hause fliegen, innerhalb von 30 Minuten bis zum maximalen Gewicht von 2,5 Kilo. Ich meine, eine blödere und besoffenere Idee habe ich lange nicht mehr gehört. Wie autark diese Dinge denn sein sollen, wie kollidieren die, was passiert, wenn sie runterfallen, und vor allen Dingen, man muss ja eins wissen, die müssen sich ja orientieren, diese Teile, und mal schnell mit einer Kamera in ein Fenster hineingucken oder aufnehmen über den Garten, wer liegt denn da, wer sonnt sich da oder wer hat denn da hinten, was weiß ich was, Müll abgelagert oder ähnliches. Nicht nur die NSA, auch unsere staatlichen Organisationen bekommen da sicherlich lange Zähne, wenn sie hören, was alles möglich wäre. Aber Gott sei Dank ist es nur eine Spinnerei, denn diese autarken Drohnen, die wird es wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren gar nicht geben können, weil wir technisch nicht in der Lage sind.
Also es ist schon vieles passiert, was wir vorher nicht glauben konnten. Also unsere Großväter, die hatten Probleme mit dem Auto, das alles zu glauben. Und wenn die das heute sehen würden, wie toll sowas läuft, die würden sich auch wundern. Aber klingeln die dann auch bei mir oder wie ist das gedacht?
Keine Ahnung, vielleicht spielen die ja Weihnachtsmann und werfen das zum Schornstein rein.
Genau, ich wollte doch sagen, das ist doch die alte Geschichte, die fliegen über den Schornstein und lassen es reinfallen. Ja, sieht man in jedem billigen Film.
Weihnachten, ja.
Aber wir sollten dem Thomas Ritter auch sagen, das wäre eine Möglichkeit, wie er künftig die Shop-Artikel ausliefern kann. Vielleicht macht er das ja, denn wir haben eine ganze Menge da drin. Ich denke, wir sind am Ende der heutigen Sendung.
Ja, und Daumen hoch.
Daumen
und
hoch.
Tschüss
und tschüss.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.